Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich muss ja eigentlich jetzt nur das nochmal sagen, was die Heike am Anfang gesagt hat. Deine Zusammenfassung kann ich jetzt hier nicht überbieten, nur verlängern. Aber wenn das Thema heißt allein die Schrift, dann wäre es ja geschickt, auch mit der Schrift anzufangen und dann auch bei ihr zu bleiben. Mal als, so als Richtungsweiser für den Gottesdienst, 2. Timotheus 1, der 7. Vers. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Falls Sie schon wach sind, haben Sie wahrscheinlich gemerkt, dass da gerade von der Bibel gar nicht die Rede war, sondern vom Geist Gottes. Und das peile ich jetzt auch für die Predigt ein bisschen an. Die Frage, in welcher Haltung kann das denn gelebt werden, allein die Schrift? Wie kann das gut gelebt werden, so dass es auch für Gott was dabei rauskommt? Das kann gut gelebt werden, wenn wir bei unseren Kontakten mit der Bibel uns nicht vom Geist der Furcht beherrschen lassen. Das ist der Geist, den man normalerweise schon hat und mitbringt, sondern vom Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist der Geist, sagt Paulus ausdrücklich, den Gott uns gegeben hat. Also das scheint ein recht kämpferischer Vers zu sein. Aber wie sich's in diesem Jahr gehört, doch ein paar Sätze zur Reformation. Es ist ja gut, wenn man ein paar Freunde hat, die 500 Jahre älter sind als man selber. Das tut auf Dauer richtig gut, je besser man sie kennenlernt. Und dass die damals ziemlich lateinisch geredet haben, so mit sola gratia und sola fide und so, das wollen wir ihnen nachträglich gerne verzeihen. Es ist ja inzwischen übersetzt. Und in einem gewissen Sinn ist uns das wohl auch allen schon klar, dass allein die Bibel nicht heißt, bloß die Bibel und sonst gar nichts. Bloß Bibel vorlesen und keine Predigt. Oder bloß Bibel und keine Lobpreismusik. Oder bloß Bibel und keine anderen Bücher. Das scheint es ja nicht so ganz zu sein. Und wir können jetzt auch nicht sagen, bloß das, was die Protestanten machen, aber ja nicht das, was die Katholiken machen. Denn inzwischen laufen die Fronten ja quer durch alle Kirchen und Freikirchen hindurch. Wenn wir jetzt einfach sagen würden, allein die Schrift, ja, das sind wir und die anderen nicht, ich bin mir nicht so sicher, dass das vor der Ewigkeit Bestand hätte. Und Martin Luther ist, auch wenn manche Protestanten das immer noch anders sehen, nicht der erste Bibelleser auf diesem Kosmos gewesen. Der hat studiert, der war Professor für Bibelwissenschaft ab 1512, also noch ein paar Jahre vor den 95 Thesen. Und er ist eben als Mönch, war der Kerl zur Bibellese verdonnert. Als Augustiner Eremit darfst du nicht schlampig mit der Bibel umgehen. Und sein seelsorglicher Chef Johann von Staupitz hat ihn auch in die Bibel reingescheucht. Martin, dafür bist du da. Und es gibt vor Luthers Bibelübersetzung, ich weiß nicht genau, aber es gibt mindestens 15 oberdeutsche Bibelübersetzungen. Also er war auch da nicht der Erste. Er war besonders wirkungsvoll. Und das hat sich zum Glück auch im Protestantismus an Gedächtnis erhalten. Er ist aber einer, der durch seine Gewissensnöte nochmal besonders tief in die Bibel reingekommen ist, hat da nach einer Lösung gesucht, die war zunächst nicht da und hat dann immer weitergemacht, bis Gott ihm da zurechtgeholfen hat. Er hat hinterher gesagt, das war ein Akt einer besonderen Barmherzigkeit Gottes. Da erbarmte Gott sich meiner, dass ich da den Sinn von dieser Schriftstelle verstand und dann wurde alles anders und dann spricht er sein Lebenszentrum an, indem er sagt, da gewann die ganze Heilige Schrift ein neues Gesicht für mich. Das ist es eben, ein neues Ansehen der Schrift, eine Fröhlichkeit und Gewissheit des Glaubens, die dann Leute zu eifrigen Bibellesern macht. Aber es ist immer noch nicht klar, warum unser Thema heißt allein die Schrift. Wir haben uns ein bisschen abgegrenzt, aber sind noch nicht zielstrebig auf das Zentrum vorgestoßen. Jetzt muss doch ein bisschen Kirchengeschichte sein. Ich bin ja auf Geschona für Neues Testament zuständig. An meiner Doktorarbeit habe ich in Kirchengeschichte. Ich muss da immer aufpassen, dass ich nicht rückfällig werde, aber heute Morgen darf ich's. Ich war von 87 bis 90 am Institut für Europäische Geschichte in Mainz, da gegenüber vom Dom. Ich glaube, daneben war, glaube ich, Karstadt. Und ich habe da nicht gewohnt. Ich wohnte in Schriesheim an der Bergstraße, weil ich hatte schon Familie und Kinder und bin da immer rübergefahren. Und das Institut war damals die Speerspitze der katholischen Lutherforschung in ganz Europa, vielleicht sogar weltweit. Und von unseren, wir waren, glaube ich, so 25 Stipendiaten, und da gab es 23, die haben Reformationsgeschichte geforscht. Und ich, armer Kerl, hatte ein Thema aus dem 19. Jahrhundert. Aber wenn ich dann hörte, wie die Reformationshistoriker miteinander diskutierten, da ging ja alles auf 5 Minuten genau. Ja? Und unser Institutschef Peter Manns war ein katholischer Priester und Kirchengeschichtsprofessor. Und er hat mir selber gesagt, er hat 30 Jahre lang jeden Tag mindestens 3 Stunden Luthertexte gelesen. Und es gab wissenschaftliche Tagungen, da war der mit protestantischen Kirchengeschichtsforschern zusammen, der hat die rasiert, ohne einzuseifen. Ja? Also, und dann ist er auch zum Papst gefahren, er hatte über seinem blauen Ledersofa hatte er ein Bild, da wo er mit Johannes Paul II. Da gerade die Hände schüttelt und wollte ihm sagen, bitte nimm doch die Verurteilung gegen Luther zurück. Und der Papst hat gesagt, nee, geht nicht, ich bin da kirchenrechtlich gebunden, ist auch nicht das Problem. Was mich freut, es gibt inzwischen einen Haufen Katholiken, die sind auf der Überholspur. Und wir sollten da mal gucken, dass wir doch wenigstens in Rufweite bleiben. Ja? Nicht einfach, damit wir besser sind als die, sondern dass da irgendwie etwas geschieht, an dem Gott Freude haben kann und sagen, Menschenskinder, endlich fangen die mal wieder an, mein Wort ernst zu nehmen. Gut, das ist auch jetzt tief gestapelt. Ich begegne ganz vielen Christen, die irgendwie einen neuen Hunger nach dem Wort Gottes haben, die irgendwie die Schnauze voll haben von ihren eigenen Gedanken und die merken, sie brauchen was anderes. Und das ist man bei dem Thema ja wirklich gut beraten. Also jetzt kurz der kirchengeschichtliche Block. Ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt. Wann habe ich angefangen mit der Predigt? Na gut, die Ansichten sind verschieden. Dann höre ich auf, wann ich will. Ja, mein Schwiegersohn hat Geburtstag, wir müssen heute noch nach Bad Krozingen, haben Sie also keine Angst. Der Ausgangspunkt der 95 Thesen ist ja ein seelsorglicher Grund. Der Bibelprofessor Martin Luther und Augustiner Eremitenmönch kann das irgendwie innerlich nicht verkraften, dass normale Leute aus der Gemeinde in Wittenberg einen Fußmarsch von 35 Kilometern nach Jüterbog machen, weil da der Dominikanermönch Tetzel Ablassbriefe verkauft. Und er merkt, wenn die zurückkommen nach Wittenberg, die sind irgendwie seelisch gewissenmäßig erleichtert. Und wenn ich denen komme mit herzlichem Vertrauen zu Jesus und einem Leben, wie Gott es fällt, dann sagen die, ja, was willst du denn? Wir haben es doch schriftlich, dass bei uns alles in Ordnung ist. Und er merkt, das gibt eine Heilsgewissheit die von der falschen Sorte. So lässt Gott nicht mit sich umgehen. Und wenn ich meinen Leuten seelsorglich helfen will, müssen wir da irgendwie einen anderen Weg finden. Und dann kommen die 95 Thesen und alles weitere, was sich ergibt. Und die Konflikte, das muss ich Ihnen also nicht sagen, führen ihn ja dann schließlich nach Worms. Und dazwischen liegt die andere Sache, die Disputation, also so ein klärendes Gespräch in Leipzig. Luther hat gemerkt durch sein Schriftstudium, ich kriege hier eine ganz, ganz, ganz tiefe Hilfe. Hier kommt eine Befreiung in mein Leben, nicht nur in Mainz, sondern das gilt allen Menschen, das möchte Gott an allen tun. Aber ich merke, indem ich der Heiligen Schrift folge, dass ich manche Konflikte mit meinen Kirchenbehörden kriege. dass da manche Dinge anders gesehen werden, etwa die Sache mit dem Ablass. Es wird dann auch zunächst mal noch nicht, aber später die Fragen der Marienverehrung reinkommen. Soll ich zu Maria beten oder hat das der Herr Jesus doch nicht so vorgesehen? Und überhaupt, die Kirche beruft sich immer auf die Kirche. Sie beruft sich auch auf die Heilige Schrift, aber die letzte Instanz, wenn es Konflikte gibt, wenn die Frage auftaucht, wer entscheidet denn nun, was gilt? Das ist Rom und nicht automatisch die Bibel. Und das ist jetzt sind wir dann doch endlich bei dem Knackpunkt, bei dem es bei diesem Thema geht. Wer verheiratet ist oder gerade noch Kinder hat, weiß, wovon es geht. Wenn es Zoff gibt, wer hat das letzte Wort? Das ist die Frage, um die es bei Sola Scriptura geht. Wenn es einen Konflikt gibt in der Kirche, wer entscheidet letztlich? Und da war die katholische Lösung, dass man gesagt hat, ja, in dem Neuen Testament ist doch den Aposteln der Beistand des Heiligen Geistes verheißen und der Heilige Geist ist doch der, der in alle Wahrheit führt. Und wo wirkt dieser Heilige Geist? Ja, natürlich in allen, aber besonders kräftig in den Nachfolgern der Aposteln, also in den Bischöfen und letztlich dann in den Konzilien, in den großen Kirchenversammlungen der Bischöfe, die es in besonders kritischen Situationen in einigen Jahrhunderten gegeben hatte. Daran müssen wir uns orientieren. Und wenn ein Streitfall auftritt, dann muss das von daher entschieden werden. Und dann kann ein kleiner Mönch mit der Bibel in der Hand nicht ankommen und sagen, ich habe Recht und die Konzilien haben Unrecht. Und deswegen war das bei der Disputation in Leipzig eben der Knackpunkt, wo der Dr. Eck versucht hat, Luther immer in eine bestimmte Ecke zu drängen, nämlich zu der Aussage zu verleiten, dass Luther zugibt, auch Konzilien, die großen Kirchenversammlungen können irren. Denn wenn er das sagt, dann hat er sich ins Abseits begeben. Dann kann man ihn abschießen. Dann ist er definitiv nicht mehr katholisch. Und das ist eben der Knackpunkt in Worms. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier Eulen nach Athen oder Luther nach Worms trage, aber dass er hier ja öffentlich hinsteht und sagt, ich bin der Heiligen Schrift verpflichtet von meinem Gewissen her, oder ganz offenbaren Vernunftgründen, wenn ich richtig Blödsinn geredet habe, dann müsst ihr mir das nachweisen. Aber meine letzte Orientierung ist nicht an den Konzilsentscheidungen der Kirche. Und dann sagt er das frei raus, Konzilien können irren und sie haben auch geirrt. Und da war auch für Kaiser Karl die Sache klar, auf welche Seite er sich zu stellen hat und dass er mit dem Luther nichts am Hut hat. Wenn wir das jetzt durchziehen bis zu uns, dann gibt es ein paar Konstanten, aber auch ein paar Veränderungen. Positiv gesprochen, es war dann irgendwie klar, Protestantismus muss Bibelbewegung sein. Wir brauchen die Bibel alle und dauernd. Und wir können das auch nicht an die Kirchenoberen delegieren. Wir kleinen Leute, wir brauchen das auch. Und, Heike hat es schon gesagt, die Grundentscheidung, wenn ein Konflikt auftritt, ja, sollen wir jetzt zu Maria beten oder nicht, dann hat das letzte Wort nicht die Kirchenleitung in Rom, auch die könnte irren, sondern wir müssen uns konsequent an der Heiligen Schrift orientieren. Die sagt uns, wo es lang geht. Das ist hier der kirchengeschichtliche Teil. Ein paar Sachen noch aus der Zeit danach. Es gab ja in Deutschland, als der Luther seine Bibel über sein Neues Testament zunächst 1522 draußen hatte, Raubdrucke oder Nachahmerprodukte von katholischer Seite. dass die Luther bekämpfen wollten, indem sie sein eigenes Testament rausgaben, aber nicht unter seinem Namen. Das ist gründlich schiefgegangen und das wird man nicht bedauern. Es gab dann immer wieder der Verdacht, der bibellesende Laie von heute ist der Ketzer von morgen. Wenn man die Protestanten mit ihren Bibeln allein lässt, die kommen dauernd auf dumme Gedanken. Und was haben die Protestanten gemacht? Sie sind auf dumme Gedanken gekommen. Und das ist jetzt unser Problem, warum man jetzt nicht einfach sagen kann, naja, das sieht man mal die Katholiken, aber wir Protestanten, wir wissen, wo es lang geht. Wir wissen manchmal vielleicht zu gut, wo es lang geht. Und von katholischer Seite kam dann immer wieder der Vorwurf, ihr meckert, dass wir einen Papst haben. Aber ihr verkennt völlig, dass ihr Tausende von Päpsten habt. Bei euch ist ja jeder ein kleiner Papst. Und schaut doch mal, wie viel Uneinigkeit in euren evangelischen Gemeinden ist. Jeder beruft sich auf die Bibel, der eine Hü und der andere Hott und keiner weiß mehr, wo es lang geht. Protestantismus, das ist ein dauerndes Irren mit Hilfe der Bibel. Ich finde, das muss man hören. Ich kann jetzt nicht sagen, ihr seid ja völlig durchgeknallt, das ist alles ganz anders. Ich könnte ja zig Beispiele aufzählen, wo es ganz genau so gewesen ist. Und nicht nur im 17., 18., 19. Jahrhundert. Es gab eine im positiven Sinne ganz verrückte Situation um 1800. Da hat es mehrere katholische Bibelübersetzungen gegeben. Da haben irgendwelche Priester sich hingehockt und haben mindestens ein Neues Testament übersetzt. Und im Allgäu hat es eine katholische Erweckungsbewegung gegeben. Die haben Bibel gelesen wie wild. Die haben gemerkt, das brauchen wir. Es gab sogar einen Bischof, der Bischof Seiler in Regensburg, der hat da die Sache unter seine Fittiche genommen und hat diese Bibel propagierenden Priester sehr geschützt. Aber dann hat die Kirche doch kalte Füße gekriegt und 1816, am 4. Juni, gibt es eine Veröffentlichung vom Papst Pius VII. Er nimmt Stellung zu den Bibelgesellschaften, die entstehen. Ist auch so eine Sache, wo wir als Protestanten nochmal gucken müssen. Wir denken immer, der Luther hat die Bibel übersetzt und dann haben die Protestanten alle Bibel gelesen. In der Tat viele. Aber bitte, die meisten Protestanten waren damals noch Analphabeten. Ja? Und wir haben, dass die Bibel ein Buch für jeden geworden ist, hat die Reformation definitiv nicht erreicht. Wie sollte das auch gehen? Der nächste große Sprung war 1710, dass der Freiherr Hildebrand von Kanstein ein neues Druckverfahren, das war unheimlich kapitalinvestiv, aber hat dann dazu geführt, dass man Bibeln viel billiger bringen konnte. Das war der nächste große Schritt. Und der weitere nächste Schritt war um 1800, als sich Bibelgesellschaften gründeten, Vereinigungen von Pfarrern und Laien, Bibel in möglichst jedes Haus zu kriegen, zu möglichst günstigem Preis. Und das gab es auch auf katholischer Seite und ein ehemaliger Benediktinerpater, Leander von Ess, hat als Einzelner bis 1810, würde ich mal sagen, dreimal so viel Bibeln unter die Leute gebracht wie die drei führenden protestantischen Bibelgesellschaften zusammen. Da waren die Katholiken ganz auf der Überholspur. Oder was heißt die Überholspur? Da gab es dann fast nur noch diese Spur. Und dann, die Engländer haben 1804 da eine Bibelgesellschaft gegründet und so ziemlich als letztes, muss ich leider sagen, als badischer Pfarrer, 1820 kommen die Badener dann auch dazu. Württemberger war natürlich viel früher. Wie das hier in Rheinhessen war, weiß ich nicht genau. Und da passiert es jetzt, dass wirklich intensiv Bibel gelesen wird, auf katholischer wie auf evangelischer Seite. Und wie war das noch mit Papst Pius am 4. Juni 1816? Ups. So. Er merkt, ich muss hier gegensteuern und bezeichnet in einer Veröffentlichung, die dann in die speziellen Gegenden gehen und die Bischöfe weiter zu verbreiten haben, die Bibelgesellschaften als eine Pest. Und vor dieser Pestkrankheit muss man warnen. Und das ist ein Einbruch des katholischen Bibellesens im 19. Jahrhundert gewesen. Das war die nächsten Jahrzehnte nicht mehr zu reparieren. Und von daher finde ich das ganz toll, dass das Zweite Vatikanische Konzil in den 1960er Jahren das Bibellesen jedem katholischen Christen zur Pflicht gemacht hat. Ein Katholik, der nicht Bibel liest, muss sich von Rom sagen lassen, dass er sündigt. Bitte, liebe Protestanten, das sollten wir hören. Ja? Und in dem neuen katholischen, oder so neu ist er nicht mehr, von 1993, der eben für alle Länder gilt, wird ein Zitat von dem Bibelübersetzer Hieronymus aus dem 4. Jahrhundert zitiert, der sagt: Unkenntnis der Heiligen Schrift oder Unkenntnis der Bibel ist Unkenntnis Christi. Ich kann kein guter Katholik sein, wenn ich nicht intensiv die Bibel studiere. Das wünsche ich mir im Protestantismus sehr von Herzen. Es ist allerdings immer noch so, jetzt die Einschränkung: Das letzte Urteil, wer die Schrift richtig auslegt, gehört weiterhin nach Rom und nicht zu dem einzelnen Christen, der da mit seiner Bibel antritt. Das hat sich im Grundsätzlichen nicht verändert, aber ich freue mich als von Herzen protestantischer Mensch, dass an der Stelle sich bei den Katholiken sehr viel getan hat. So viel mal zum kirchengeschichtlichen Teil. Ein paar Minuten habe ich wohl noch. Ganz schnell zu 2. Timotheus 1, Vers 7. Was wir, und ich sage jetzt einfach mal zu euch alle, ihr Protestanten, ja, oder ihr Evangelischen, ruhig mal jetzt auch nicht im konfessionellen Sinn, sondern einfach ihr, die ihr dem Evangelium gemäß leben wollt. Ja, da kann sich, glaube ich, jetzt mancher reinfinden. Was ist denn jetzt mit euch? In welcher Haltung geht ihr mit der Bibel um? In letzter Zeit wird ja ab und zu mein Buch irgendwo angepriesen. Es ist doch ein Jammer, dass es solche Bücher geben muss. Bücher, die das Ziel haben, einen gewissen Zubringerdienst zur Bibel möglich zu machen. Ja, wo sind wir denn? Da müsste man doch keinen Christenmenschen überzeugen müssen. Ich habe aber den Eindruck, dass die europäische Christenheit dem lieben Gott ziemlich böse ist, dass die Bibel so dick hat werden lassen. 100 Seiten hätten doch auch gereicht oder 50, so Asterix-Format und noch ein bisschen bunt. Ja? Aber warum diese über 1000 Seiten, wo die meisten Menschen keine Leseratten sind und auch keine werden wollen und die Christenmenschen auch nicht? Und wie kann hier aus dieser Last, ach, was schleppen wir für ein dickes Buch mit uns rum, wie kann aus der Last wieder Lust werden? Das ist für mich so ein bisschen mein Lebensthema. Und da freue ich mich über 2. Timotheus 1, 7. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Und zwar auch nicht den Geist der Furcht vor der Bibel. Den Geist, da steht eigentlich nicht das normale Wort für Furcht, sondern das Wort für Feigheit. Gott hat uns nicht gegeben den Geist, der die Flinte ins Korn wirft. Gott hat uns keine Rückzugsmentalität gegeben, sondern: Oh, das ist mir zu dick. Hat der liebe Gott einen Fehler gemacht? Hätte er mich vernünftig eingeschätzt, wäre das viel dünner geworden. Ja? Gott hat uns nicht gegeben den Geist, der die Flinte ins Korn wirft, sondern den Geist, der sich an der Bibel freut. Der Heilige Geist ist der größte Liebhaber der Heiligen Schrift, den es überhaupt gibt. Ja? Und die Berufung auf den Heiligen Geist gegen die Schrift ist immer Blödsinn. Ja? Der Heilige Geist, der größte aller Bibelfreunde, und er hat uns nicht den Geist gegeben, der vor diesem dicken Buch den Rückzug antritt. Was hat er uns denn gegeben? Den Geist der Kraft, der Liebe und der Vollkommenheit. Ich fange mal mit der Liebe an, das macht sich immer gut. Wir sagen ja manchmal, die Bibel wäre der Liebesbrief Gottes an uns. Hat sich das in Alzey auch rumgesprochen? Ja? Ist ein bisschen dick geworden, der Liebesbrief. Also wir haben früher auch welche geschrieben, zwischendrin waren die mal verschollen, meine Frau hat sie aber alle wiedergefunden. Wie haben wir das denn damals gemacht? Falls jemand von Ihnen mal verliebt war, einfach mal überlegen, wie das war. Wir haben natürlich das Kuvert aufgemacht, haben 10 Zeilen gelesen, haben dann gesagt, na, nächste Woche lese ich vielleicht die Zeilen 11 bis 15. Und naja, nee, so war es ja nicht. Wir haben den von vorne nach hinten durchgelesen und kaum hatten wir fertig, haben wir wieder vorne angefangen. Und unter 10 Mal lesen ging es doch irgendwie nicht, man war doch verliebt. Ja? Und jetzt zieht sich durch die ganze Christenheit hindurch diese Behauptung, das ist der Liebesbrief Gottes an uns, und dieses Stöhnen, er ist zu dick geworden. Ich habe mal geguckt, wann, irgendwie muss ja nützlich sein, dass man in Kirchengeschichte seinen Doktor gemacht hat, ab wann haben die Christen denn so gesprochen? Und das Älteste, was ich gefunden habe, ist ein Brief von Papst Gregor dem Großen um 690. Vielleicht war es noch früher, aber da können wir es greifen. Er schreibt an den Arzt des Kaisers, also einer, der einen Job hat, der nicht ganz einfach ist. Und dieser arme Kerl findet vor lauter Berufsstress nicht zur Bibel. Und dann schreibt ihm Gregor, ihr gebt euch mit beständigem Hin- und Herlaufen ab und vernachlässigt es, täglich die Worte eures Erlösers zu lesen. Was ist aber die Heilige Schrift als gleichsam ein Brief des allmächtigen Gottes an seine Geschöpfe? Gewiss, wenn ihr euch anderswo befändet und Briefe vom irdischen Kaiser empfänget oder vom Finanzamt oder so, ne? Ihr würdet nicht ablassen, nicht ruhen, keinen Schlaf den Augen gönnen, ehe ihr nicht wüsstet, was der irdische Kaiser euch geschrieben habe. Der himmlische Kaiser, der Herr über Menschen und Engel, hat dir für sein ewiges Heil seine Briefe gesendet, und doch nimmst du dir keine Zeit, sie mit Eifer zu lesen. Gib dir also Mühe, ich bitte dich, und betrachte täglich die Worte deines Schöpfers. Lerne das Herz Gottes in den Worten Gottes kennen. Das Herz Gottes in den Worten Gottes kennenlernen. Das ist so der Motivationskristallisationspunkt. Also lerne das Herz Gottes in den Worten Gottes kennen, um feuriger nach der Ewigkeit zu verlangen, um eure Seele mit größerer Sehnsucht nach den himmlischen Freuden zu entflammen. Denn je weniger sie jetzt Ruhe hat, ne, Multitasking heißt das heute, aus Liebe zu ihrem Schöpfer, umso mehr wird sie dann in Ruhe sein können. Um aber dies tun zu können, überflute euch der allmächtige Gott mit seinem Tröstergeiste. Er erfülle selbst eure Seele mit seiner Gegenwart und hebe sie dadurch in die Höhe. Das wäre mir ein gutes Christentum. Ein Christentum, in dem wir zulassen, dass der Geist Gottes unsere Herzen in die Höhe hebt und wir dadurch eine exzellente Beziehung zur Bibel haben. Eine Anspruchslosigkeit, die nicht von Gott all das verlangt, was wir gerne hätten. Eine Anspruchslosigkeit, die wirklich Gottes Souveränität ernst nimmt. Er ist Gott, nicht ich. Aber eine erwartungsvolle Anspruchslosigkeit. Ich brauche jetzt auch hier keine großen Ansprüche stellen, sondern wenn ich die Bibel aufschlage, ich treffe den Gott, der mich schon erwartet und der etwas ganz Gutes an mir tun will. Eine erwartungsvolle Anspruchslosigkeit, das könnte es sein. Und dann das Zweite, Gott hat uns den Geist der Kraft gegeben. Wenn Sie mal den 2. Timotheusbrief lesen, was der Timotheus alle so in seinem Terminkalender haben, der hat den Geist der Kraft nur wirklich nötig. Wie soll der denn durch die nächste Woche einigermaßen heil durchkommen? Und wenn jetzt, wie Paulus schreibt, Paulus wahrscheinlich bald von der Bühne abtritt, weil man ihn umbringen wird als Apostel, aber eben als Gefangenen, wenn dann Timotheus seinen jahrzehntelangen Mentor verliert, der ihm doch geistlich so sehr geholfen hat, was soll dann aus dem armen Kerl werden? Und Paulus sagt hier, komm, jetzt mach dir keinen Stress, die Sache wird klappen, weil Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und 2 Kapitel später redet er davon, dass die Heilige Schrift, weil sie von Gott eingegeben ist, zu vielen Dingen nützlich ist. Zur Lehre, zur Überführung, dass wir wissen, wir sind auf dem falschen Dampfer und Gott uns korrigieren kann. Zur Erziehung in der Gerechtigkeit und zur, ja, da steht im Griechen ein ganz interessantes Wort, zur Zurechtweisung heißt mal, das ist, wenn der Doktor oder der Heilpraktiker dir irgendwas Ausgerenktes wieder einrenkt und du dich wieder normal benehmen kannst. Das ist da im, das kann die Heilige Schrift bei uns machen, finde ich toll. Weil es gibt viel verrenktes Christsein und da brauchen wir noch manche Bibel, die uns wieder einrenkt. Also, Paulus hat den Eindruck, wenn ich nicht mehr da bin, heißt das überhaupt nicht, dass Timotheus untergehen muss. Der muss jetzt nicht feige werden, der muss jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen, weil der Geist der Kraft ist ihm geschenkt. Das heißt, wenn Timotheus morgen seinen Organizer oder da aufmacht und seine Termine sieht, dann ist die erste Botschaft, nein, du musst heute nicht untergehen. Dieses Wort und dieser Geist, die sind stark genug, dich durch diesen Tag und durch diese Woche durchzutragen. Das wird gut. Und dann das Dritte, das gefällt den meisten Christenmenschen schon eher weniger. Kraft und Liebe können wir immer brauchen. Den Geist, der früher hieß es Zucht. Die neuen Übersetzungen sind da meistens ein bisschen pädagogisch präfer und sagen der Besonnenheit. Wer hatte nur recht? Antwort beide. Die Übersetzer müssen sich halt kurz fassen. Das Wort, das da im Griechischen steht, meint in der Tat beides. Dass man einen gesunden Sinn bekommt, dass man weiß, wo geht's hier eigentlich lang. Dass man sich nicht Illusionen hingibt und das Leben verträumt. Aber Zucht jetzt in dem Sinne, dass man sie sich selber gegenüber übt. Selbstdisziplin, sagen wir heute. Dass man sich von seiner eigenen Trägheit nicht alles gefallen lassen muss. Dass die Tatsache, dass die Bibel dick ist, noch nicht bedeuten muss, es gibt Jahrhunderte, da bleibt man besser im Bett. Ja? Sondern, dass man es wagt, an sich selber auch zu arbeiten, weil der Geist Gottes einen an diese Arbeit stellt und weil er eins nicht tun wird, uns diese Arbeit zu ersparen. Er inspiriert uns dazu, er bekräftigt uns dazu, damit wir das können. Damit wir uns selber, wie hat man früher gesagt, am Riemen reißen können. Damit wir einfach nicht unser Leben verplempert. Es gibt diese Hühneraugenphilosophie, die gilt allerdings nur bei freilaufenden Hühnern. Ein Huhn hat den Kopf ja meistens relativ nah am Boden und die Suche geht immer nach dem nächsten Korn. Und wenn man den Weg eines Huhnes nachverfolgen würde, wäre das wahrscheinlich ein ziemlicher Zickzackkurs, je nachdem, wo das nächste Korn gerade lag. Für die freilaufenden Hühner ist das voll okay. Aber doch bitte nicht bei uns. Ja? Und wie viele Christen haben da den totalen Zickzackkurs, der nächste Reiz, die nächste Attraktion, die nächste Welle, auf der man surfen kann? Wo kann man denn hier einen Weg gehen, der nicht von der Diktatur des zufällig Nächstliegenden bestimmt ist? Wo ich am Ende noch mein eigener Diktator werde, das soll ich nämlich nach Gottes Willen nicht werden müssen. Also ein gesunder Sinn, der sich in solcher Selbstbeherrschung ausdrückt. Und ich muss sagen, dass ich früher nie auf diesem Trip war. Ich war träge und wollte es, glaube ich, auch bleiben. Aber ich habe Menschen kennengelernt, die waren sehr diszipliniert und ich hatte was von ihrer Disziplin. Die hatten Zeit für mich, weil die vorher ihre eigenen Hausaufgaben gemacht hatten. Beruflich, auch später als Pfarrer in der Gemeinde. Von solchen Menschen habe ich gelebt. Die auch irgendwo zur Verfügung standen, wo man sagen konnte, gut, nächsten Mittwoch um 5 und nächsten Mittwoch um 5 waren die auch da und waren vorbereitet und die Dinge liefen. Das hat mir gut getan und ich habe an denen gemerkt, Disziplin kann schön sein, die kann einen heben, die kann Spontanität eine Grundlage geben. Und wie kriegen wir ein Bibelstudium hin mit einer fröhlichen Diszipliniertheit? Nicht, dass wir uns gegenseitig das Unmögliche zumuten, ja? Aber dass wir das Zumutbare tun und daran wachsen und fröhlich werden. Ich habe in meinem Buch den Satz, ist einer meiner Lieblingssätze, wie gut wir den Segen Gottes empfangen an der Bibel, hängt auch mit der Verweildauer unseres eigenen Hinterteils auf einer passenden Sitzgelegenheit zusammen. Es selig ist, wer nach 10 Minuten nicht wieder wegrennt. Ich weiß, Sie haben alle viel zu tun, ich auch. Und es ist nicht so, dass ein Dozent für Neues Testament automatisch Zeit für die Stille hätte. Weit gefehlt. Aber das ist unglaublich schön an dieser Stelle und Gott will uns hier etwas schenken. Ich habe noch zwei Luther-Zitate. Ich hätte längst aufhören müssen, gell? Gut. Nein, ich spare den Luther. Ich bleibe bei Ihnen. Nee. Aber gehen wir noch auf eine Hochzeit. Da haben im 19. Jahrhundert zwei geheiratet in Halle an der Saale. Und danach gab es ein Hochzeitsessen und der Vater der Braut hat da eine Tischrede gehalten. Und dann hat er diesem frisch getrauten Paar etwas gewünscht, das ist mir in Erinnerung geblieben. Er hat ihnen einen heiligen Leichtsinn für ihre Ehe gewünscht. Nicht bloß Leichtsinn, dass man in so ein Abenteuer-Ehe reinstolpert, ohne überhaupt mal überlegt zu haben, was man sich da zumutet und wie man miteinander umgehen will. Nicht einfach Leichtsinn, aber auch nicht eine große Schwermut. Ach, wird das schwierig und wahrscheinlich geht es schief. Sondern ein heiliger Leichtsinn, das einem Gott selber den Sinn leicht macht, dass man die Größe der Aufgabe sieht, aber fröhlichen Mut bekommt, diese Aufgabe auch anzupacken. Und da habe ich gedacht, also was da für die Ehe gut ist, das ist auch für unseren Umgang mit der Bibel gut. Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift, das würde einfach heißen, ein heiliger Leichtsinn im Umgang mit der Bibel. Wissen, welche Aufgabe da ist und sich darauf freuen, dass Gott uns das zumutet und sich von Gott selber den Sinn heilig leicht machen zu lassen, das wird richtig gut. Jetzt sage ich aber Amen, bevor der Frieder noch ganz unruhig wird.